Die Menschen, wir als Menschen, wir sind manchmal sehr kompliziert mit unseren Einstellungen, mit unseren Prägungen, mit unserem Hintergrund, den wir mitbringen in all in die Gemeinde, in die Kommunikation. Das ist nicht nur in der Gemeinde so, auch natürlich in anderen Bereichen. Aber in der Gemeinde ist gerade da der Platz, wo wir es lernen, miteinander umzugehen. Und ich entdecke, dass auch die Apostel es lernen mussten. Natürlich hat Gott durch sie gewirkt und alles, was sie geschrieben haben, ist absolut unfehlbar. Aber sie waren auch Menschen, die immer wieder miteinander reden mussten. Wie soll Gemeinde Jesu weitergehen? Und wir waren stehen geblieben, wenn man das anmachen kann. Geht das? Ja, mir hat man gesagt, dass es dort etwas besser ist, zu zeigen, dass es etwas schärfer ist. Ich habe auch die Landkarten etwas größer versucht zu machen, sodass wir ein bisschen besser arbeiten können. Wir haben ja das Thema, das Leben des Apostels Paulus, seine Missionsreisen und die Entstehung der Gemeinden. Und wir haben dann folgende Punkte gestern durchgenommen. Wir haben uns angeschaut, wie die Gemeinde Jesu im jüdischen Kontext entsteht in Jerusalem und die ersten Begegnungen mit den Heiden. Wir haben gesehen, dass Petrus sich langsam rauswagt. Dann haben wir gesehen, dass Gott Paulus vorbereitet, ein Mensch, der offener war. Übrigens, wer hat ihn nach Jerusalem gebracht und versucht, den Apostel näher zu bringen? Das war Barnabas. Wo war Barnabas geboren? Er war in Zypern geboren. Er war auch ein Mensch, der einen anderen Kontext kannte. Also er war nicht nur Jude, sondern er war Jude, der eigentlich seine Wurzeln auch im heidnischen Umkreis hatte. Und er war der Erste, der gesagt hat, lass uns zusammenkommen. Wir werden gleich sehen, dass er auch wieder nach Zypern zusammen mit Johannes Markus missionieren geht. Das war seine Heimat dort. Nur nebenbei so viel. Dann haben wir gesehen, dass eine Missionsgemeinde, ich nenne sie gerne so, Missionsgemeinde in Antiochia entsteht und die erste Missionsreise. Wir haben uns begeben dann auf die Missionsreise und wir haben gesehen, dass Apostel Paulus hier die Gemeinden gegründet hat in Antiochia, in Ikonion, Lystra und Derbe. Das waren vier Gemeinden, die in Südgalatien liegen. Und dann kam Apostel Paulus zurück nach Antiochia. Das ist mittendrin zwischen diesem Gebiet und hier unten Jerusalem. Und dann haben wir diese Spannung gesehen und da sind wir, glaube ich, auch stehen geblieben. Apostel Paulus kommt also zurück nach Antiochia und dort begegnet ihm Petrus, der aus Jerusalem kommt. Und dort ist er zusammen mit den Heiden und dann kommen weitere Personen aus Jerusalem von Jakobus, der eine hohe Autorität hat und dann beginnt Petrus zu heucheln und er distanziert sich von den Heiden. Und wir haben festgestellt, dass hier eine ganz starke Spannung entsteht. Paulus kommt aus einer Gemeindegründungsarbeit, wo er viele Juden erreicht hat und viele Heiden. Und diese Juden, die zum Glauben gekommen sind, die werden von den anderen Juden, die noch nicht zum Glauben gekommen sind, sehr stark in Bedrängnis genommen. Und sie sagen den bekehrten Juden, du hast unseren Glauben verleugnet. Und die Menschen, die zum Glauben gekommen sind, die Juden, sie denken jetzt, vielleicht habe ich doch einen Fehler gemacht. Und es heißt in der Apostelgeschichte, dass Paulus hier in Antiochia nicht wenig Zeit verbracht hatte. Das heißt, genug Zeit, dass aus Antiochien hier viele Informationen zu ihm kamen und Menschen ihm gesagt haben, Paulus, die Menschen, die sich zu Jesus bekehrt haben, die kehren wieder zurück zum Judentum. Und während Paulus diese Dinge verarbeiten muss, kommen Menschen aus Jerusalem. Und eigentlich müsste Paulus erwarten, dass Petrus, der ihm ja damals die Hand gereicht hat und gesagt hat, jawohl, Paulus, geh zu den Heiden, missionier, dass dieser Petrus eine namhafte Person, ein Verhalten hat, was Paulus hier in Schwierigkeit bringt. Die Autorität von Apostel Paulus leidet ein bisschen drunter. Und dann haben wir gesehen, dass hier eine ganz große Spannung ist und im Galaterbrief lesen wir, dass Paulus Petrus ermahnen sollte. Und da setzen wir dann ein und ziehen dann fort, der Konflikt und der Brief an die Galater. kurz zu dem Galaterbrief und dann gehen wir auf die zweite Missionsreise. Der Galaterbrief kam ja gestern ein bisschen zu kurz. Ich möchte nur ein paar Takte dazu sagen. Als ich jung war, ich bin ja jetzt auch noch jung, aber sehe alt aus, kam ich aus dem Studium, das war im Jahre 88, zurück in die Gemeinde. Unsere Gemeinde war damals durch die zweite Welle der russlandsdeutschen Bewegung ein bisschen größer geworden, aber damit hatten wir auch viele neue Konflikte. Der Glaube in der Gemeinde war nicht wenig, auch kombiniert mit Dingen, mit Gewohnheiten, mit kulturellen Dingen und vielen anderen Dingen. Es war ein sehr, sehr schwieriger Prozess in der Gemeinde und ich war 5 Jahre weg bei den Heiden. Nein, nicht bei den Heiden, aber ich war in der Schweiz. Ich war in einem anderen Kontext. Ich habe die Bibel studiert und ich kam dann zurück und ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe begonnen, eine Predigtreihe zu starten über den Galaterbrief. Das war schwierig. Die Gemeinde war mit der Frage des Gesetzes, Gesetzlichkeit und Freiheit vom Gesetz noch nicht so weit, dass ich den Galaterbrief bis zum Schluss predigen konnte. Denn am Ende des Galaterbriefes, und das war mein tiefes Anliegen, wollte ich der Gemeinde zu zeigen, was es bedeutet, in Christus zu leben, im Geist, mit dem Geist Gottes verbunden zu sein und zu leben. Ich brach dann meine Predigtreihe ab, weil ich merkte, ich werde missverstanden. Dieses Thema beschäftigt uns und deshalb nur ganz kurz. Paulus spricht sehr viel über die Geschichte und ich habe versucht, eine kleine Skizze zu machen über den Inhalt des Paulus. Wenn wir hier uns anschauen, wenn wir hier das Kreuz, die Zeit Jesu uns anschauen und rechts davon die Schriften des Neuen Testamentes, die Zeit der Gnade, dann haben wir in vielen Briefen des Apostel Paulus, wo er darüber spricht, welche Bedeutung hat das Gesetz, das alttestamentliche Gesetz in unserem Leben. Und gerade bei den Galater war es so wichtig zu verstehen, wir haben jahrhundertelang ein Gesetz gehabt, wie sollen wir damit jetzt umgehen? Wenn wir links davon uns anschauen, bis zum Kreuz war die Zeit des Gesetzes. Ich habe das ein bisschen so mit meiner Hand reingekritzelt. Und davor war die Zeit der Verheißung ab Abraham hier. Und was Paulus in dem dritten, eigentlich ab der Hälfte des zweiten Kapitels bis zum Ende des vierten Kapitels macht, er widmet den Galatern viel Zeit, um das zu erklären und ihnen zu sagen, liebe Galater, Gott wollte von Anfang an Menschen, die in einer tiefen persönlichen Beziehung durch den Glauben zu ihm leben. Aber Gott hat dazwischen das Gesetz gegeben, weil das Volk Israel unmündig war und er vergleicht die Zeit des Gesetzes hier als Zeit der Unmündigkeit. Nun, meine Kinder, wenn sie noch nicht 18 Jahre alt sind, sind sie in der Unmündigkeit und was muss ich dann sagen? Ich muss ihnen alles sagen, du machst das, du darfst das nicht und du sollst das nicht. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass die Kinder das machen, was sie zu tun haben. Wenn ich sie dann, wenn sie erwachsen werden, und ich denke, jeder von euch, der Kinder hat, der dann erwachsene Kinder hat, beginnt die Kinder, er hat sie erzogen, in die Selbstständigkeit zu führen und ist sehr, sehr glücklich und froh, wenn die Kinder gute Entscheidungen selbstständig treffen, dann sind sie nicht mehr unmündig, sondern sind in der Zeit der Mündigkeit. Und Paulus nimmt das in Kapitel 4 auch als Beispiel und sagt, schaut mal, die Zeit des Gesetzes war eine Zeit der Unmündigkeit. Dort hattet ihr nicht den Heiligen Geist, dort konntet ihr keine persönliche Beziehung zu Gott aufbauen und euch musste ein Gesetz sagen, wie ihr leben sollt. Und schaut mal, wenn wir hier mittendrin den Galaterbrief sehen und von hier aus ziehen sich Verse, Paulus versucht anhand verschiedener Verse, die er aufschreibt, zu zeigen, welche Bedeutung die Verheißung hat, welche Bedeutung das Gesetz hat. Und er sagt, liebe Galater, versteht richtig, ich bin auf dem richtigen Weg und ich kehre zurück zu Abraham, das ist euer Glaubensvater. Und Gott wollte immer schon ein gläubiges Volk haben. Aber er hat irgendwann ein Gesetz einbauen müssen, um irgendwie euch auf dem Weg zu behalten. Und jetzt kommt Jesus und jetzt kommt die Zeit der Mündigkeit und jetzt dürft ihr in der engen Verbindung zu Gott durch den Heiligen Geist in der Zeit der Mündigkeit leben. Jetzt ist die Zeit, wo man euch nicht immer sagen muss, du musst das machen, du musst jenes. Und wenn wir dann den Galaterbrief am Ende sehen, und diesen Vers, mit diesem Vers möchte ich den Galaterbrief so ein bisschen zusammenbinden und wieder zeigen, worauf Paulus ganz, ganz stark Wert legt. Es geht darum, der Frage nachzugehen, wie schafft es ein Mensch, so zu leben, wie Gott möchte? Und Paulus sagt im Galaterbrief, wenn du versuchst, aus eigener Kraft anhand des Gesetzes zu leben, wirst du es nicht schaffen, weil du bist verpflichtet, dann alles zu halten. Und deshalb sagt Paulus dann, ich möchte, dass ihr in der Freiheit, aber in der Verbindung, in der engen Verbindung mit dem Heiligen Geist lebt. Und dann werdet ihr so leben, dass Gott an euch wohlgefallen hat. Mit anderen Worten, um ein Bild zu gebrauchen, das Gesetz war mehr oder weniger eine Hilfe zum Gehen. Nennen wir das mal eine Krücke. Und Paulus nimmt die Krücke weg. Und wenn wir Menschen, die gesetzlich orientiert sind, ihnen das wegnehmen, was passiert dann? Dann fallen sie, weil sie nicht gelernt haben, zu gehen ohne Krücken. Es ist also sehr schwierig, Menschen eine Krücke wegzunehmen. Was Paulus macht, er nimmt sie die Krücke zwar ihnen weg, aber er gibt ihnen gesunde Beine. Und zwar das Leben, das echte Leben in Christus. Und jetzt schaut, was er schreibt in Kapitel 5, Vers 16. Ich sage euch, lebt im Geist. Im Geist leben bedeutet eine enge Verbindung zu Gott. Und das ist neu im Neuen Testament. Lebt im Geist. So werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und so weiter. Und dann nennt er das, worüber wir am Sonntag gesprochen haben, Kleidungsstücke, die man sieht. Oder mit anderen Worten, Früchte des Geistes. Ich möchte diesen Gedanken damit schließen. Eine Gemeinde, die nur aufgrund eines Gesetzes leben möchte, ist eigentlich immer eine schwierige Gemeinde. Eine Gemeinde, der man das Gesetz wegnimmt und die denken, jetzt können wir in Freiheit leben, ist genauso kompliziert. Aber eine Gemeinde, die nicht mehr nach dem Gesetz orientiert lebt, sondern allein auf Christus zentriert, in Jesus Christus lebt und ihr ganzes Leben sich um Jesus, um den Heiligen Geist, um das Wirken des Heiligen Geistes geht, das ist eine Gemeinde, die mündig ist. Da braucht man nicht sagen, du darfst das nicht oder du sollst das. Wenn jemand mündig ist, meine Kinder, die dann schon jetzt 21 und 22 Jahre alt sind, wie freut man sich als Vater, wenn man sieht, dass sie in ein Alter gekommen sind, wo sie mündige Entscheidungen treffen. Natürlich hilft man ihnen dabei noch immer wieder als Eltern, aber man freut sich, wenn Menschen mündig leben können. Und das ist das Anliegen von Apostel Paulus. Nun, wir haben jetzt gesehen die Spannung und kommen zu der zweiten Missionsreise. Die zweite Missionsreise. Paulus blieb dann in Antiochia. Die zweite, eigentlich gehört noch das, was ich jetzt mache, zu der ersten Missionsreise, zu Abschluss. Aber ich habe das bewusst zu Beginn der ersten Missionsreise gesetzt. Wie soll Paulus jetzt weiter missionieren, wenn diese Konflikte da sind? Noch schärfer schlagen wir Kapitel 15 auf Apostelgeschichte. Und ich muss sagen, es vergingen ungefähr, ich sage mal eine runde Zahl, 18 Jahre, nachdem Paulus sich bekehrt hat. Ungefähr 15 bis 20, deshalb nenne ich mal die Zahl 18 Jahre, nachdem Petrus die Erkenntnis hatte, dass auch den Heiden das Evangelium gepredigt werden soll. 18 Jahre lang vergingen, wo die Jerusalemer Gemeinde gewachsen ist und gediehen ist. Und sie hat beobachtet, dass auch den Heiden das Evangelium verkündigt ist. Und nun kommt 48 nach Christus oder 49 nach Christus, kommt es zu folgendem Hinweis hier in der Apostelgeschichte. Vers 1. Und einige kamen herab von Judäa, das ist Jerusalem, und lehrten die Brüder, wenn ihr euch nicht beschneiden lasst nach den Ordnung des Mose, könnt ihr nicht selig werden. Das war ein Hammer für Paulus. Er ist in Antiochia und sie blieben nach dieser Auseinandersetzung mit Petrus eine gewisse Zeit, wie es in Vers 28 davor heißt. Sie blieben aber dort eine nicht geringe Zeit bei den Jüngern in Antiochia. Und jetzt kommen erneut Menschen aus Judäa und sagen, ihr seid nicht gerettet, weil ihr nicht das Gesetz einhaltet. Und hier entsteht großer Zwietracht, heißt es in Vers 2. Als nun Zwietracht entstand und Paulus und Barnabas einen nicht geringen Streit mit ihnen hatten, dann haben sich entschlossen, eine Sache zu tun, nach Jerusalem zu kehren. Und das ist das einzige Richtige, was sie gemacht haben. Lasst uns nicht lange streiten, lasst uns zusammenkommen, wo der Ursprung der Probleme herkommt. Lasst uns dazu den Apostel hingehen und fragen, lieber Jakobus, lieber Petrus, lieber Johannes, haben wir nicht vereinbart, dass wir auch Heiden erreichen wollen? Warum kommt es zu Problemen, dass aus eurer Gemeinde, aus Jerusalem, Menschen kommen und hier alle durcheinander bringen? Menschen, die neu zum Glauben gekommen sind, verunsichert werden. Lass uns darüber reden. Und sie gehen dann nach Jerusalem. Sie gehen nach Jerusalem und hier haben wir nochmal diese Karte. Die erste Missionsreise, jetzt habe ich schnell gedrückt wahrscheinlich. Die Lösung des Konfliktes, hier haben wir die Karte nochmal. Sie gehen jetzt nach Jerusalem hierhin, ganz unten, und was passiert dort? Sie treffen sich miteinander in der Gemeinde, alle leitenden Brüder, und wer redet dort? Zuerst ergreift Apostel Petrus das Wort. Und jetzt erinnert er sich an das, was Gott ihm einmal gezeigt hat, vor vielen, vielen Jahren, 15 bis 18 Jahre sind zurück. Und er sitzt mit den Aposteln zusammen und bekennt, nachdem er einen Fehler in Antiochia gemacht hat. Und er sagt, Brüder, vor langer Zeit, heißt es hier, ich nenne das mit meinen eigenen Worten, hat Gott mir das gezeigt, dass ich zu den Heiden gehen soll. Und er erzählt diese Geschichte von Cornelius jetzt, das kann keine andere Geschichte sein. Und dann beginnt Barnabas und Paulus in Jerusalem zu erzählen, was Gott in Antiochia gewirkt hat, in Lystra, Ikonion, Derbe, in diesen südgalatischen Gegenden. Und Jakobus hört sich das an und sie machen einen Kompromiss. Sie sagen, wir dürfen den Heiden keine Gesetze auferlegen und wir wollen dazu stehen. Und auch unsere Brüder, die falsch lehren, wollen wir ermahnen, sie sollen nicht mehr die Heiden damit bewegen, dass sie Gesetze halten sollen oder nicht. Aber wir haben ein Problem. Wenn wir unter den Juden evangelisieren, dann könnte es Störfaktoren geben, die wir vermeiden wollen. Und zu diesen Störfaktoren gehören einige Dinge, die bei den Juden so wichtig waren. Wie zum Beispiel der Umgang mit Götzenopfer. Das war gar nicht erlaubt. Und die heidnischen Christen, die lebten in Korinth und überall, mitten in einer Gesellschaft, wo man den Götzen geopfert hat, das Fleisch dann verkauft hat, gegessen hat. Und das war für die Juden, das war undenkbar. Oder das Trinken von Blut oder Essen von Ersticktem, wo auch Blut drin war. Das war für einen Juden undenkbar. Und dann gab es noch in der heidnischen Welt auch diese Verunreinigung mit Unzucht. Auch das war für die Juden undenkbar. Und Jakobus macht einen ganz weisen Vorschlag. Er sagt, Brüder, wir können diese Dinge nicht ausräumen, weil die Juden, sie haben jahrhundertelang gelebt nach dem Alten Testament. Für sie sind diese Dinge so wichtig. Und wenn wir diese Dinge nicht beachten, dann kann es sein, dass wir sie nicht erreichen. Und deshalb entschließen sie sich, einen Brief zu schreiben und diese vier Dinge zu nennen. Eine Sache ist besonders wichtig, die zieht sich auch bis ins Neue Testament, die Unzucht. Aber die anderen Dinge, die sind ein bisschen gemischt mit Theologie und auch Gewohnheit und mit Abscheu gegenüber bestimmten Dingen seitens der Juden. Und sie machen einen Kompromiss und sie schreiben einen Brief an alle Heiden und sagen, liebe Heiden, ihr braucht das Alte Testament nicht halten. Aber achtet bitte, wenn ihr eine Gemeinde sein wollt, dann achtet bitte auf bestimmte Dinge, damit ihr einander annehmen könnt. Und hier staune ich immer wieder drüber über die Bibel. Man könnte sagen, nein, Gesetz ist weg, jetzt leben wir in Freiheit. Aber diese Spannung wird immer bleiben, auch unter uns, in allen Kulturen. Rücksicht nehmen aufeinander. Einerseits klar zu sagen, nein, es gibt nichts, was wir neben Jesus brauchen oder einhalten müssen, um gerettet zu werden. Aber oft kombiniert sich unser Leben, unser Glaube mit Dingen, wo wir Gewohnheiten haben und so weiter. Und in dieser Spannung lebt die ganze Welt 2000 Jahre lang, ob Afrika, ob Russlandsdeutsche oder ob egal wer. Diese Spannung ist da und ich lerne von den Aposteln, dass sie immer wieder neu lernen, mit diesen Dingen umzugehen. Und ich finde, dass Jakobus hier ja sich sehr, sehr weit öffnet und sagt, gut, lasst uns diesen Kompromiss machen und was sie jetzt machen, sie bestimmen dann diesen einen Brief, sie schreiben diesen Brief und dann geht es nach Antiochia und in Antiochia, hier wird dieser Brief vorgelesen und ich kann mir vorstellen, dass die Menschen dort erleichtert sind. Jetzt kommen wir zu dem nächsten Punkt, die Aussendung und die Auseinandersetzung. Nun betet die Gemeinde und sagt, lieber Herr, du hast Gelingen geschenkt, dass Apostel Paulus und Barnabas viele Menschen erreicht haben. Jetzt hatten wir nach einiger Zeit dieses Konfliktes endlich mal alles hinter uns gelassen. Jetzt wollen wir beten und schauen, was möchtest du haben? Und sie haben den Eindruck, dass Gott Paulus wieder zu der zweiten Missionsreise senden möchte. Was passiert hier jetzt in dieser Situation? Der Beginn der zweiten Missionsreise, das Ziel von Apostel Paulus ist, alle Städte, in denen er das Evangelium verkündigt hatte, und das sind die südgalatischen Gemeinden, sie zu stärken. Und ich kann mir vorstellen, Paulus freut sich schon darauf, dass er sagt, so, jetzt gehe ich wieder nach Lystra, Derbe, Ikonion, Antiochia, in diese vier Städten. Ich kann mich erinnern, wie die Gemeinde gekämpft hat. Ich habe ihnen geschrieben, ich bin gespannt, wie sie auf meinen Brief reagiert haben. Und ich bringe ihnen einen Brief aus Jerusalem mit und kann ihnen sagen, liebe Gemeinden, ich war persönlich mit Barnabas und den anderen in Jerusalem und wir haben nochmal mit Petrus, Johannes, Jakobus gesprochen und wir haben uns umarmt und uns wieder erneut die Hände gereicht und gesagt, jawohl, ihr seid in Christus, ihr müsst das Alte Testament nicht halten, aber achtet bitte auf bestimmte Dinge, weil ihr müsst ja zusammenleben als Juden und Heiden. Achtet bitte auf bestimmte Dinge, die den Juden wehtun, wenn sie das sehen, dass ihr vielleicht sehr offen mit Götzenopfer umgeht, vielleicht das sogar esst. Und so Apostel Paulus freut sich auf diese Reise und dann haben wir eine kleine Auseinandersetzung hier. Wenn wir uns wieder die Karte anschauen, Paulus möchte jetzt in die Richtung gehen. Das sind die Gemeinden, die er gegründet hat. Paulus möchte jetzt in die Richtung gehen. Und bevor er diese Reise antritt, ist wieder der Barnabas da. Und Paulus sagt zu Barnabas, den wir ja kennengelernt haben als einen offenen Menschen und einen Menschen, der Menschen verbinden kann, der ein sehr gutmütiger Mensch ist, nicht so ein Draufgänger wie Paulus. Paulus war so ein zielgerichteter, vielleicht cholerisch begabter Mensch, hätte ich fast gesagt. Und hier passiert Folgendes und hier entdecken wir, wie Paulus extrem zielgerichtet arbeitet. Und wahrscheinlich ist das mit ein Grund, warum Gott auch diesen Menschen gebraucht, trotz vielleicht einiger Dinge, wo er wachsen musste. Und hier sagt Paulus jetzt dem Barnabas, den Johannes Markus, den nehme ich nicht mit. Warum? Weil Johannes Markus hat uns hier verlassen, als wir hier waren. Bei der ersten Missionsreise erinnern wir uns. Wir hatten darüber gesprochen, vielleicht war Johannes Markus zu jung, vielleicht war er zum ersten Mal aus dem jüdischen Kontext in ein heidnisches Gebiet gezogen, Vielleicht war er mit gemischten Gefühlen in die Mission gegangen. Und Paulus sagt, die Mission ist zu hart. Und ich kann Johannes Markus nicht mitnehmen. Und wen nimmt Apostel Paulus mit? Er nimmt Silvanus mit, den Silas. Silas war aus Jerusalem mitgekommen. Und er sagt, okay, ich nehme den Silas mit. Und Barnabas, er ist hier gebürtig, aus Zypern. Er erinnert sich vielleicht an die Kindheit, wo er gespielt hat. Er sagte, da waren wir auch bei der ersten Missionsreise, ich gehe dahin wieder. Dort sind sicherlich auch vielleicht Hauskreise und Gemeinden entstanden. Und er nimmt unseren Johannes Markus mit und trennt sich von Apostel Paulus. Ich weiß nicht warum, aber die Bibel erzählt uns das ganz ehrlich und offen. Dass auch ein Paulus, dass es manchmal auch unter den Mitarbeitern einige Meinungsverschiedenheiten gibt, die nicht unbedingt Sünde sind. Aber in der Vorgehensweise, vielleicht ist einer der Meinung, der andere eine andere Meinung. Wenn wir das griechische Wort hier nehmen, dann heißt es tatsächlich, dass sie sich miteinander auseinandergesetzt haben, sodass Apostel Paulus sein Kopf sogar rot geworden ist. Sie haben nicht gestritten, aber sie haben, denke ich, sehr intensiv diskutiert darüber. Worauf lasse ich mich ein, wenn ich in die Mission wieder gehe? Und Paulus war jemand, ich glaube, er hat gesagt, ich habe so viele Probleme bis jetzt gehabt, so viele Kämpfe und Konflikte. Wenn ich wieder in die Mission gehe, muss ich mich auf jemanden verlassen können. Und wenn er einmal mich schon verlassen hat, dann kann ich mich nicht so gut verlassen auf ihn. Aber die Lösung war, dass diese beide sich trennen und dann zieht Apostel Paulus hier durch diese Gegenden. Und Paulus ermutigt diese Gemeinden. Und jetzt kommen wir zum nächsten schwierigen Punkt. Bei der ersten Missionsreise oder danach hat Apostel Paulus so hart gekämpft, dass die Juden nicht zurück zum Gesetz kommen. Dass sie nicht die Gesetze einhalten brauchen. Und jetzt trifft Apostel Paulus hier auf eine Gemeinde, auf Gemeinden, in denen Christen da sind. Und diese Christen sind teilweise Juden, teilweise Griechen, teilweise gemischt. Wir sehen, dass in der gesamten Diaspora, in der Zerstreuung hier, die Juden offener waren und sie haben auch heidnisch geheiratet. Das heißt, Menschen, die aus dem Heidentum kamen, also Russlandsdeutsche und Hiesige, sage ich mal. Ja, sie haben sich miteinander verheiratet. Und jetzt trifft Paulus auf einen jungen Mann, einen überzeugten Christen und seine Mutter ist Jüdin. Nach jüdischem Recht musste er beschnitten sein. Ein offensichtliches Kennzeichen für alle Juden, das war die Frage, bist du Juden, hast du auch dich beschneiden lassen? Bist du ein echter Jude? Nach jüdischem Recht musste also Timotheus beschnitten sein, aber sein Vater war Heide. Er hat sich sicherlich bekehrt und ihn will Paulus mitnehmen. Und was macht Paulus jetzt? Er lässt ihn beschneiden. Ja, Paulus, hast du nicht gerade gekämpft dagegen, das Gesetz einzuhalten und jetzt nimmst du den Timotheus und machst genau das, wogegen du bei Petrus gekämpft hast? Jetzt müssen wir das auflösen. Als Paulus in Antiochia war, da ging es ums Ganze. Entweder schaffen wir es, ich sage mal wir, aber der Heilige Geist und Gott und seine Mitarbeiter, dass die Position, dass wir nicht aus Gesetzen gerecht werden, sondern allein aus Gnaden, oder wir schaffen es nicht. Es stand auf der Kippe. Die Mission, die gesamten Heidenmission stand auf der Kippe. Und deshalb war es eine unheimlich schwierige, langwierige Geschichte, das klar zu machen. Angefangen von der ersten Begegnung in Jerusalem, dann mit dem Handschlag und dann kamen sie viel später zurück, wo man sich umarmt hat und gesagt, nach 15 bis 18 Jahren, ja, es ist richtig, die Heiden sollen das Evangelium bekommen. Nun denke ich persönlich, das ist mein Empfinden, wenn ich die gesamte Bibel und auch die Apostelgeschichte mir anschaue, auch wofür Paulus gekämpft hat, ich glaube, diese Situation hat ihn reifen lassen, wo er gemerkt hat, ich kann menschliche Traditionen, Einstellungen oder Bindungen Ja, und jeder lebt in seiner bestimmten Bindung, wo er den Glauben kombiniert mit seinen Gewohnheiten. Ich kann sie nicht einfach so von heute auf morgen einfach rausschmeißen und so tun, als ob da nichts ist. Weil wir haben ja ein Gewissen. Unser Gewissen ist gebunden oft an Dinge, die unsere Oma und Eltern erzählt haben, wie wir Glauben leben sollen, wie wir einhalten sollen, wo wir sitzen sollen und so weiter. Ja. Und Paulus hat gemerkt, dass diese Dinge manchmal stören können bei der Mission. Und um keinen Anstoß zu sein, um gar nicht dieses Thema wieder neu zu entfachen, sagt er, ich kann mir das vorstellen, dass er den Timotheus zur Seite ruft und sagt, Timotheus, ich würde dich so gerne mitnehmen in die Mission. Deine Oma war gläubig, deine Mutter ist gläubig und du bist tiefgläubig. Ich kann mir vorstellen, du bist ein so guter Mitarbeiter. Aber jetzt kann ich mir vorstellen, ich ziehe durch die Gegend und als Jude, ich gehe in die Synagogen. Paulus ging immer zuerst in die Synagogen, zu seinen Landsleuten, ja, weil ihnen galt das Evangelium zuerst. Die erste Frage, die sie mir stellen wollen, wen hast du damit? Ja, Timotheus, ist er Jude? Halber Jude. Ja, ist er Jude oder nicht? Ja, eigentlich nicht, er ist nicht beschnitten, er ist kein echter Jude. Dann hätte wahrscheinlich Paulus von vornherein schon mal ein Problem gehabt. Und Paulus, ich kann mir vorstellen, dass er Timotheus zur Seite nimmt und sagt, ich weiß, eigentlich werden wir aus dem Glauben gerecht, fertigt, aber es geht hier nicht darum. Wärst du bereit, dass du auch dieses jüdische Ritual an dir als Erwachsener gehen lässt, damit wir keinen stören? Und Timotheus, da merkt man wahrscheinlich, seine tiefe Gläubigkeit hat gesagt, um des Namens Jesu willen, wenn das ein Störfaktor ist, dann lasse ich das vollziehen an mir. Wenn wir zurück, dann weitergehen in 2. Korinther und da sehen wir, wie Paulus denkt und ich glaube, Gott hat ihn darauf vorbereitet, dass Gemeindearbeit auch eine gewisse Sensibilität verlangt, umzugehen mit Menschen, ihr Gewissen nicht zu belasten und dennoch das klare Wort zu verkündigen, aber Menschen reifen lassen. Wie oft predige ich unseren Studenten? Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Die Gemeinde zu verändern, ohne sie kaputt zu machen, oder die Gemeinde kaputt zu machen, ohne sie zu verändern. Und ich sage immer den Schülern, egal in welche Gemeinde ihr geht, manchmal braucht eine Gemeinde lange Zeit, bis sie anders beginnt, das oder jenes zu tun. Weil wir sind alle Menschen. Wenn wir dann in den Korintherbrief aufschlagen, ich glaube, alle kennen diese Stelle, wo Paulus sagt, denn obwohl ich frei bin von jedermann, habe ich mich doch selbst jedermann zum Knecht gemacht, damit ich möglichst viele gewinne. Und dann sagt er, ich bin ein Juden, den Juden ein Jude geworden, den Heiden ein Heide geworden. Ich habe kein Problem damit. Warum? Weil ich ein einziges Ziel habe, Menschen zu retten. Ich glaube, eure Gemeinde ist soweit auch reif, dass ihr fähig seid, auch so zu denken. Zu sagen, ja, es gibt bestimmte Dinge, an denen wir vielleicht noch hängen, aber wir wollen Menschen erreichen und wir müssen uns vielleicht hier und da vielleicht einige Dinge anders machen. Ich weiß es nicht. In unserer Gemeinde war es so problematisch damals gewesen. Aber Paulus ist jemand, der hier, ich glaube, nach der ersten Missionsreise und nach den vielen, vielen Auseinandersetzungen diese Sensibilität hatte. Und er nimmt ihn hier und er beschneidet ihn und dann zieht er weiter. Wohin geht der Apostel Paulus jetzt? Wir wollen uns dann auf den Weg machen und Paulus hat die Gemeinden gestärkt. Das ist der dritte Punkt, die Stärkung der Gemeinden, die Übergabe der Beschlüsse der Apostel und die Beschneidung des Timotheus. Darüber haben wir gerade gesprochen. Hier haben wir den Text in der Apostelgeschichte. Und jetzt geht es den Ruf nach Mazedonien. Wenn wir hier uns wieder die Karte anschauen, Paulus ist unterwegs also hier. Er hat die Gemeinden besucht, er hat Timotheus mitgenommen. Sie sind also zu dritt, Paulus, Timotheus und Silvanus. Sie sind unterwegs und sie haben den Eindruck, nach Asien zu gehen. Asien ist ja hier, wo Ephesus ist. Und sie haben den Eindruck, Gott lässt sie nicht dorthin. Wir merken, dass Apostel Paulus sich immer wieder leiten ließ von dem Heiligen Geist. Er hat gespürt, wo Türen offen sind oder nicht. Und er hat gesagt, gut, ich würde gerne nach Asien gehen, aber dort ist es mir jetzt nicht vergönnt. Gott möchte nicht, dass ich nach Asien gehe. Und dann heißt es in Apostelgeschichte, dass er nach Bithynien gehen wollte. Und auch da hat der Heilige Geist gesagt, Paulus, das ist nicht der Weg, weil ich möchte, dass du anderswo hingehst. Und dann sieht Paulus, und Gott bedient sich hier einer Vision oder eines Traumes, und Paulus sieht einen Mann in Mazedonien stehen, und er sagt, komm zu uns. Und Paulus geht dann nach Troas hier, das ist Troas hier. Und wen trifft er dort? Dort trifft er auf Lukas. Das ist unser Lukas, der unsere Apostelgeschichte geschrieben hat, und das Lukas-Evangelium. Und ab hier, ab der Apostelgeschichte, wenn wir dann genau lesen, dann spricht er nicht Apostel ging, sondern wir. Da ist er dabei. Apostelgeschichte 16, Vers 10. Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir, da ist Lukas dabei, sogleich nach Mazedonien zu reisen, gewiss, dass uns Gott dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen. So, jetzt sind sie schon zu viert. Und sie ziehen dann hier nach Philippi. Wir haben also hier dann den Weg nach Philippi, die Gründung der Gemeinde in Philippi. Paulus kommt also in Philippi an, wir haben also hier die Philippergemeinde, wieder die Karte, gleich Paulus in Philippi über Samothrake und Neapolis, dort bleiben sie einige Tage und so weiter. Kommen wir nochmal zu der Karte hier. Was passiert in Philippi? Das ist die nächste Gemeinde, die Apostel Paulus gegründet hat. Er hat einige Gemeinden gegründet, aber hier haben wir die Gemeinde in Philippi. Dieser Gemeinde hat Apostel Paulus später einen Brief geschrieben, den Philipperbrief aus dem Gefängnis in Rom. Was ist das für eine Gemeinde? Wenn wir kurz den Philipperbrief uns anschauen, dann werden wir merken, dass diese Gemeinde so gut wie überhaupt keine Probleme hatte. Diese Gemeinde steht voll und ganz hinter Apostel Paulus. Paulus lobt sie sogar, dass sie ihn von Anfang an unterstützt hat. Wir können unmöglich jetzt alle Bibelstellen uns anschauen, aber hier in Philippi haben wir einige Dinge, die zu erwähnen sind. In Philippi hier, dort haben wir die Bekehrung der Lydia. Paulus geht an das Ufer, wo sie gewohnt waren zu beten, und dort treffen sie auf Menschen. Und eine gewisse Lydia bekehrt sich. Sie ist eigentlich nicht dort ansässig, sondern kommt eigentlich aus Asien. Aber sie wohnt dort, ist eine Geschäftsfrau, sie kommt zum Glauben. Dort haben wir die Magd mit dem Wahrsagergeist. Und dort haben wir die längere Geschichte, wo Apostel Paulus im Gefängnis sitzt. Nun wissen die Juden nicht, dass Apostel Paulus auch die römische Staatsbürgerschaft hat. Und das Volk, nachdem sie dort evangelisiert haben, das Volk ist so aufgebracht, später gegen Apostel Paulus, dass sie sie ins Gefängnis setzen. Nun sitzt Paulus und Silas in dem Gefängnis. Sie werden ausgepeitscht, und in diesem Gefängnis bekehrt sich der Kerkermeister. Ich will diese Geschichte auch nicht lange erzählen. Wir kennen, glaube ich, diese Geschichte von diesem Kerkermeister. Er lässt sich taufen mit dem ganzen Hause. Und jetzt passiert Folgendes. Sie wollen Paulus wieder entlassen, und Paulus nutzt seine römische Staatsbürgerschaft, um zu sagen, so könnt ihr mit uns nicht umgehen. Denn in Philippi, dort waren auch die Römer stationiert. Und die Römer haben überall Aufsicht gehabt. Und wenn die Juden sich falsch benommen haben, dann haben sie von Rom Rüge bekommen. Sie durften also nicht einfach so jemanden ins Gefängnis werfen, ohne Verurteilung. Und Paulus nutzt auch hier seine Rechte. Er sagt, dürft ihr eigentlich einen Römer ins Gefängnis werfen? Und sie haben natürlich sehr viel Angst. Und sie mussten sie sehr, sehr beschwichtigen. Und dann ließen sie sie gehen. So viel erstmal zur Philippergemeinde. Dann kommt Apostel Paulus nach Thessalonich. In Thessalonich gründet auch Apostel Paulus eine Gemeinde. Die Gründung der Gemeinde in Thessalonich, der nächste Punkt. Die Thessalonicher, hier haben wir eine kurze Passage dann. Paulus ist in Thessalonich über Amphipolis und Apollonia. Und hier ist Lukas wieder nicht dabei. Lukas bleibt in Philippi und später bei der dritten Missionsreise, als Paulus zurückkehrt, dort ist er wieder dabei. Aber Lukas bleibt erstmal in Philippi. Was wir hier in Thessalonich sehen, dass hier in Thessalonich auch viele Menschen zum Glauben kommen. Und fast überall, wo Apostel Paulus hinkommt, geht er zuerst in die Synagogen, zu seinen Landsleuten und predigt ihnen das Evangelium. Und dann lesen wir immer wieder, dass teilweise die Juden fast überall, die anderen, die sich nicht bekehren zu Jesus, die Juden, die unter Druck setzen, die zu Jesus gekommen sind. Und oft geht Paulus dann weg von ihnen und geht auch zu den Heiden. Und wir sehen, dass unter den Heiden auch immer wieder Menschen da sind, die offen sind für das Evangelium. So fast jede Gemeinde ist eine gemischte Gemeinde von Juden und Heiden. Und hier in Thessalonich erlebt Apostel Paulus sehr viel Drangsal am Ende. Das heißt, die Menschen aus Philippi, die gegen ihn waren, die kommen jetzt nach Thessalonich und sagen, dieser Paulus, den müsst ihr wegschaffen, der evangelisiert hier zu stark. Und so kommt Apostel Paulus nach Thessalonich und auch von dort muss er fliehen. Und wohin flieht er? Er flieht nach Beröa. Hier sind also einige Mitarbeiter, Paulus, Silvanus und Timotheus. Und die Situation wird so dramatisch in Beröa, dass sie Paulus zum Hafen schicken und nach Athen schicken. Das ist die nächste Stadt hier, Athen. Wenn wir uns die Karte nochmal anschauen, Paulus muss also, nachdem er hier in Philippi war und dann Thessalonich besucht hat, hier nach Beröa und von Beröa ist er hier nach Athen hier unten geschickt worden. Ohne Silas, ohne Timotheus. Warum? Weil die Situation dermaßen brisant war. Sie hätten wahrscheinlich Paulus getötet. Paulus geht also allein nach Athen und hinterlässt Silas und Timotheus in Beröa. Nun wartet er in Athen, dort haben wir auch eine Geschichte, die ich jetzt nicht erzählen kann, in Athen, wo er dann auch evangelisiert und sagt, ihr habt da verehrt einen Gott ohne Namen und dann evangelisiert er ihnen und sagt, das ist der Gott, den ich euch verkündige, den ihr da verehrt, unwissend. Und Athen ist eine Stadt voller Philosophen und die einige lachen über Paulus, die anderen sagen, lass uns nochmal wieder hören, er erzählt was Interessantes. So, das ist die Situation in Athen. Aber was im Herzen von Apostel Paulus vorgeht, er hat Sehnsucht nach der Gemeinde in Thessalonich. Er sagt, wie geht es denen? Weil sie sind unter Verfolgung. Sie stehen unter einem unheimlichen Druck. Und jetzt, wenn wir dann die Thessalonicher Briefe uns anlesen und einige andere Bibelstellen zusammen mit der Apostelgeschichte, dann haben wir folgendes Ergebnis. Paulus wartet noch ein bisschen in Athen auf diese zwei Brüder. Und als diese zwei Brüder, Timotheus und Silvanus, nach Athen ankommen, hält Paulus es nicht aus. Er sagt, Brüder, ich ziehe weiter nach Korinth, aber ihr zieht bitte weiter wieder zurück, nicht nach Beröa, sondern nach Thessalonich, weil dort eine Gemeinde ist, die unterdrückt wird. Und hier merken wir wieder, besonders die Gemeinde in Thessalonich, die ist an Paulus Herz so gewachsen und er macht sich Sorgen um diese Gemeinde. Jung, dynamisch, sehr vorbildlich, ihr Glaube ist in aller Welt, so sagt, schreibt er nachher ihnen, ausgegangen. Sie sind eine vorbildliche Gemeinde geworden, aber Paulus hat Sorge, dass sie durch die Verfolgung vielleicht einknicken und Jesus wieder verleugnen. Paulus zieht also weiter nach Korinth, schickt aber seine Mitarbeiter zurück nach Thessalonich. Und jetzt sitzt Apostel Paulus in Korinth und das ist die nächste Geschichte. Ich sehe die Zeit, die eilt. Nun kommt Apostel Paulus nach Korinth. Paulus ist in Korinth. Und als er in Korinth ist, kommen in Korinth dann die Mitarbeiter Silvanus und Timotheus von Thessalonich. Und sie bringen ihm Nachrichten und sagen, Paulus, wir waren bei den Thessalonichern. Du hast dir Sorgen gemacht um die Thessalonicher. Aber wir haben gute Nachrichten für dich. Ihnen geht es gut, aber sie leiden unter der Verfolgung. Wir haben also hier eine Gemeinde in Korinth. Über Korinth werden wir dann morgen reden, über die Gründung und die Problematik in Korinth. Weil diese Gemeinde, das ist die letzte Gemeinde, die Apostel Paulus auf seiner zweiten Missionsreise gegründet hat. Behalten wir also, bei der ersten Missionsreise hat Apostel Paulus die südgalatischen 4 Gemeinden gegründet. Und in diesem Zusammenhang hat er einen Brief geschrieben. Ich sage meinen Studenten immer, es ist einfach zu merken. Erste Missionsreise, ein Brief. Zweite Missionsreise hat er 2 Briefe geschrieben, denn er schreibt aus Korinth, schreibt er, und das werden wir kurz noch in den verbliebenen paar Minuten noch uns anschauen, aus Korinth schreibt er jetzt 2 Briefe nach Thessalonich zurück. Und dann ist der Weg eigentlich sehr, sehr schnell hier wieder aus Korinth hier nach Ephesus. Von Ephesus zieht er dann wieder hierhin zurück. Sage ich noch ein paar Takte gleich dazu. Zweite Missionsreise, also 2 Briefe. Bei der dritten Missionsreise wird er 3 Briefe schreiben. Und dort werden wir uns morgen auseinandersetzen mit einer Gemeinde, die so voller Probleme war, die Apostel Paulus so viel Kopfzerbrechen geschafft hat. Aber hier wollen wir erstmal über die Thessalonicher etwas hören. Paulus ist also in Korinth angekommen. Paulus ist in Korinth angekommen und hier schreibt er, Punkt 7, die Briefe an die Thessalonicher. Was schreibt Apostel Paulus an die Thessalonicher? Wenn wir diese 2 Briefe zusammenfassen, zusammenlesen, viele Informationen in einem Stück, dann werden wir Folgendes sehen. Im ersten Brief haben wir sehr viel geschichtliches Material, wo Apostel Paulus an den Thessalonicher schreibt, sie lobt, dass sie ein vorbildliches Leben führen, trotz Verfolgung. Paulus schreibt ihnen und erinnert sich, wie er bei ihnen gewirkt hatte. Er schreibt dort im ersten Kapitel, wie er mütterlich war, wie er sich für sie investiert hat, dass er gearbeitet hat, Tag und Nacht und so weiter. Fast ein halbes Kapitel lang schreibt er und oft stellen die Studenten dann, lobt Paulus sich nicht zu stark hier? Stellt er sich nicht in den Vordergrund, wenn er sagt, guck mal, ich war so bei euch, ich war so und so? Ich sage, ich glaube nicht, so wie ich Paulus kenne, dass er sich selbst in den Vordergrund stellt. Aber was er zeigen möchte, dass die Gemeinde auf den Dienst von Apostel Paulus reagiert hat, weil er so gearbeitet hat. Eine Gemeinde wächst überall dort und gedeiht und wird geistlich, wenn auch Mitarbeiter sich ganz investieren. Und ich glaube, eure Gemeinde wächst auch sehr stark, weil ihr viele Menschen habt, die ihr ganzes Leben investieren in Kinderarbeit, in Predigtdienst und alles. Und Paulus sagt, das ist richtig, nur so funktioniert Gemeinde. Und eure Antwort auf meinen Dienst war, dass ihr mir nachgeahmt habt. Da war ein Vertrauensverhältnis zwischen mir und euch. So, da haben wir also sehr viel Material, auch über die geschichtlichen Zusammenhänge, die Paulus erwähnt, über Timotheus und die Sorge und so weiter. Das Zweite, was wir aus den Thessalonicher Briefen lesen, dass Apostel Paulus, obwohl die Gemeinde eine sehr, sehr gute Gemeinde war, ist eine der besten Gemeinden im Neuen Testament, neben der Philippa-Gemeinde, die ihn kräftig unterstützt hat, wächst in der Heiligung. Paulus sagt ihnen, ihr seid schon einen gewissen Standard habt ihr erreicht. Und ich bin so stolz auf euch, dass ihr in der Heiligung gewachsen seid. Und gerade in diesem Brief finden wir, dass Paulus auch in anderen Briefen niemals irgendwo sagt, jetzt reicht es. Sondern Paulus hat immer die Kurve nach oben. Das Christsein, und da ist Jesus, wie er im Epheserbrief schreibt, das Jesus ganz oben. Und alles, was in der Gemeinde läuft, soll dazu dienen, dass die Gemeinde Jesu wächst Richtung Jesus. Und hier haben wir sehr viele Hinweise, dass die Gemeinde in der Heiligung leben soll. Wir haben gar keine Zeit, auf diesen Text einzugehen. Aber Paulus sagt, liebe Gemeinde, vergesst nicht, es ist der Wille Gottes, dass ihr immer wächst. Hier stelle ich mir persönlich immer die Frage, Gerhard, du bist jetzt 50 Jahre alt, du hast dich bekehrt, als du 11 warst. Ich glaube, das war, als ich 11 war. Wie viel bist du gewachsen in deiner Heiligung? Und ich glaube, dass wir irgendwie es versäumen, diese Sicht zu haben. Es ist der Wille Gottes, dass wir nicht irgendwo stehen bleiben, sondern dass wir in der Heiligung permanent wachsen. Und dass dann die Älteren, die im Glauben Älteren meine ich, meistens sind sie auch vom Alter her älter, dass sie ein so starkes Zeugnis für die Jungen sind. Wenn die Jungen auf die Älteren im Glauben sehen, dass sie sagen, wow, der ist gewachsen. Paulus sagt, das ist der Wille Gottes. Merken wir, er ist sensibel gegenüber Gesetz. Er verwirft das Gesetz als Weg zur Heiligung oder zur Gerechtigkeit. Aber er sagt, das christliche Leben, das Leben im Heiligen Geist, in der Beziehung mit Jesus Christus, kann nur so bedeuten, dass der Mensch, wenn er sich bekehrt hat, dass er dann beginnt zu wachsen und zu reifen. Zu einem Mannesalter werden im Glauben. Und das Zweite, was Apostel Paulus motiviert, und ich glaube, ich mache euch nur ein paar Einblicke hier, weil das ist so der Grundton, der in beiden Briefen durchgehend da ist, und nämlich die Erwartung, dass Jesus kommt. Und in dieser Erwartung auf den Herrn Jesus Christus ist die gesamte Motivation von Apostel Paulus verankert. Eine Gemeinde, ich behaupte mal, Christen, die die Wiederkunft Jesu aus den Augen verlieren, beginnen in ihrem geistlichen Leben nicht mehr zu wachsen. Und wir haben das Problem in Europa, in Deutschland. Uns geht es zu gut. Und der Glaube oder diese Sicht, die Erwartung, dass Jesus bald kommen wird oder kann, die ist bei uns so nicht präsent, so wie Manfred Siebert singt. Wie singt er doch? Herr, komm doch wieder, aber nicht, möglichst nicht heute. Irgendwie so geht ein Lied. Weil wir fühlen uns wohl hier in dieser Welt. Wir wollen gar nicht, dass Jesus bald kommt. Es geht uns zu gut. Und Apostel Paulus, und das ist der Tenor in dem gesamten Thessalonicher Briefen, dieser Blick auf die Wiederkunft des Herrn, ich weiß, das ist ein sehr, sehr problematisches Thema. Und jemand sagte mal, wenn ich den Thessalonicher Brief mir durchlese und alle Stellen markiere grün, die über die Wiederkunft, das Kommen des Herrn und unsere Entrückung alles darüber reden, dann ist fast der ganze Thessalonicher Brief grün. So viel spricht Paulus interessanterweise bei den Thessalonichern darüber. Lass mich einen kleinen Einblick machen in ein teilweise schwieriges Kapitel, aber ich entlasse euch mit diesem Kopfzerbrechen mal zu Hause. Ich habe hier mal alle Bibelstellen untersucht nach der Frage, wann passiert was? Von heute ausgehend, von den Thessalonichern, ich werde das gleich ein bisschen größer auch gestalten, hier angefangen von der Gegenwart, einmal vor Bemerkung, wenn ich auch bei mir mal hier weiterschalte, damit ich das selber lesen kann. Paulus hatte bereits über das Thema gesprochen, als er bei ihnen war. Er erinnert sie und sagt, als ich bei euch war, ich hatte euch darüber geredet, liebe Gemeinde, haltet durch in der Verfolgung, weil Jesus wird bald kommen. Seid bereit dazu. Und jetzt beginnt er ab der Gegenwart, ja, die Aufforderung, dass wir uns nicht verunsichern lassen sollen in keinerlei Weise, weil es gab Menschen, die gesagt haben, ja, Jesus ist bereits wiedergekommen oder deine Oma oder Opa, die gestorben sind, ja, die haben jetzt Pech. Wie sollen wir diese Fragen handhaben? Werden wir auch auferstehen oder wann kommt Jesus? Habe ich Jesus verpasst, weil meine Oma schon gestorben ist? Kommt sie jetzt in den Himmel oder nicht? Und diese Fragen bewegten die Thessalonicher. Weil für sie war das teilweise neu, dieser Gedanken, dass Jesus wiederkommt und wir bereit sein sollen. Und dann lesen wir, wenn wir alle Bibelstellen uns zusammenschauen, wie Apostel Paulus sagt, was am Ende, bevor Jesus kommen wird, passieren wird. Lass uns das kurz anschauen. Ich habe das ein bisschen größer gemacht. Das erste hier unter Punkt 2, ja, ich habe das ein bisschen größer geblendet. Das Geheimnis der Bosheit regt sich schon. Paulus sagt, ich habe das Gefühl, dass die Welt in die Richtung geht, dass wir das Gefühl haben, dass da ist etwas Böses, was sich irgendwie entfalten möchte. Aber Jesus ist noch nicht, kommt erst später. Ich vergleiche das mal mit einem Wasserdamm. Wenn sich Wasser irgendwo sammelt in einem Niederung, und wir das Wasser, und dann gibt es einen Abfluss da sozusagen in ein Tal hinein und wir dämmen dieses Wasser, wir fangen dieses Wasser auf. Und dann merken wir, dass sich etwas immer mehr ansammelt. Das Wasser sammelt sich immer mehr an und wir haben das Gefühl, wenn das Wasser dann sehr, sehr hoch steigt, irgendwann bricht der Damm und dann geht das ganze Wasser ins Tal. Wir haben das erlebt, als ich ich komme aus Issyk und da gab es mal einen Unfall, wo das der See Issykul, glaube ich, hieß. Wer kommt von da irgendwo, dass er dann gebrochen ist und das ganze Dorf überschwemmt hat. So. Und Paulus sagt, da sammelt sich etwas an, da braut sich etwas zusammen, so wie die Wolken. Und irgendwann haben wir das Gefühl, dann kracht's los. Und Paulus sagt, bevor Jesus kommt, wird Folgendes sein. Das Geheimnis der Bosheit regt sich schon in Vers 7a. Aber diese Bosheit, die Offenbarung des Bösen, wird gehemmt. Und das ist eine der schwierigsten Stellen hier. Menschen haben sich seit Jahrhunderten den Kopf zerbrochen bei Punkt 3. Wer ist diese Instanz, die den Bösen hemmt oder hindert? Und wenn die weggenommen wird, dann wird sich das Böse entfalten. Einige haben gesagt, das ist das Römische Reich. Übrigens, Claudius lebte zu der Zeit, als Paulus das schrieb. Und Claudius ist verwandt, der Begriff, das Verb mit hemmen. Und viele Ausleger im ersten Jahrhundert haben gedacht, dass Claudius der Kaiser ist, der noch das Böse hemmt. Und nachher kam Nero. Und Nero hat sehr, sehr viel den Christen Leid angetan. Aber nun leben wir 2000 Jahre danach und wir sagen, wahrscheinlich ist das nicht Claudius gewesen. Einige sagen, das ist die Gemeinde. Und wenn die Gemeinde so als Hemmfaktor weg ist, dann kann das Böse ausbrechen. Aber Paulus sagt, die Gemeinde ist noch da. Das alles passiert, schaut mal hier unten, das alles geht dem Tag des Herrn voraus. Einige sagen, der Heilige Geist, aber wie kann der Heilige Geist weggenommen werden, damit das Böse sich entfalten kann, wenn die Gemeinde noch da ist? Gott kann den Heiligen Geist nicht. Also ist eine sehr schwierige Stelle. Aber Paulus sagt, wenn dieses Hemmnis, was es auch immer ist, und ich glaube, es kann eine Person sein, es kann eine Weltmacht sein, wir leben in einer sehr starken Globalisierung und wir wissen noch nicht, wie sich das entfalten wird. Und wie stark der christliche Glaube auch in Europa zu einer Verfolgungswelle werden kann unter dem Islam. Ich weiß es nicht, welche Regierung vielleicht noch dafür sorgt, dass wir einigermaßen Frieden haben. Und wenn sie weg ist, dass das Böse dann ausbricht, ich weiß es nicht. Aber Paulus sagt, wenn diese Hemmnis weggenommen wird, dann kommt das hier. Der Abfall und die Offenbarung des Menschen der Bosheit. Wenn wir alle Endzeittexte uns zusammennehmen, dann haben wir ein ähnliches Bild, ob es Matthäus ist, ob es dieser Text ist, ob es auch in den anderen Apostelbriefen ist und so weiter. Hier sehen wir dann, wenn wir uns das genau anschauen, hier der Abfall wird kommen, gleichzeitig mit einer weltweiten Verkündigung des Evangeliums vielleicht. Der Sohn des Verderbens ist hier erwähnt, er ist der Widersacher, der sich über alles erhebt. Er setzt sich in den Tempel Gottes, er wird offenbar zu seiner Zeit, dann wird das Böse offenbar werden und dann wird das Auftreten des Bösen erwähnt mit großer Kraft. Manche spekulieren auch über Wunder, ist es jetzt von Gott oder nicht und sage, das ist egal, ob es von Gott ist oder nicht. Auch der Teufel wird Wunder machen können in der Endzeit. Und Paulus sagt, liebe Gemeinde, stellt euch darauf ein, wann Jesus kommt, wusste er wahrscheinlich auch nicht. Für uns bedeutet es, wenn Jesus bald wiederkommt, kann es sein, dass wir auch einen Abfall erleben. Und hier und da merke ich, besonders Deutschland, in der deutschen Theologie, nicht die Freikirchen vielleicht, sind wir auf einem unheimlich starken Abfall von Gott. So, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass Gott einfach besonders die Großkirchen dahin gibt. Gott sendet ihnen die Macht der Verführung, sodass sie der Lüge glauben. Und was sagt Paulus? Das alles kommt, bevor der Tag des Herrn kommt. Meine Frage ist, sind wir bereit, vielleicht eine schwierige Zeit in Kauf zu nehmen? Achten wir darauf, dass wir vielleicht besonders die junge Generation, der Abfall geschieht manchmal sehr langsam, nicht von heute auf morgen, sondern ein langsames Abdriften, ein Egalleben führen Und Paulus sagt, das Ende der Zeit wird gekennzeichnet sein, natürlich mit einerseits mit vielen Katastrophen, die auf uns sowieso schon kommen, auf der anderen Seite mit einer weltweiten Verkündigung, die sich hauptsächlich momentan in anderen Ländern bemerkbar macht. Und gleichzeitig werden wir erleben, dass die Gemeinde Jesu, und ich bin fast ganz überzeugt, ich denke viel darüber nach, ob wir nicht auch in Deutschland irgendwann, dass wir als Christen, als echte Christen, auch sehr unter Druck kommen, weil der Glaube in Deutschland nicht mehr gemocht wird. Und noch nie wurde so viel gespottet wie in Deutschland, wie heutzutage. Wenn ihr in den Medien reinguckt, noch nie, und das sagt auch Petrus in seinem Petrusbrief, am Ende werden Spötter kommen, die sich erheben über alles Heilige. Was sagt Apostel Paulus hier? Dies geht dem Tag voraus. Und wann kommt der Tag? Schaut mal, wie viele Bibelstellen Apostel Paulus im 1. und 2. Thessalonicher Brief hat. Ich weiß, dass einige hier den Tag des Herrn unterscheiden vom Tag Jesu Christi oder vom Kommen des Herrn, von der Entrückung und so weiter. Ich habe das mal untersucht. Wenn wir allein den Thessalonicher Brief uns anschauen, dann macht Apostel Paulus hier an keiner einzigen Stelle einen Unterschied. Er hat nur ein Ereignis im Blick, dass am Ende Jesus kommt. Mit anderen Worten, der Tag des Herrn ist das gleiche wie das Kommen des Herrn, ist gleichzeitig der Tag der Versöhnung mit ihm, ist gleichzeitig der Tag der Vereinigung. Der Tag des Herrn ist der Tag, wo wir entrückt werden. Und Paulus sagt, liebe Gemeinde, macht euch keine Sorgen. Es wird der Tag kommen, wo am Ende der Welt, am Ende dieser schwierigen Zeit, Jesus wiederkommen wird. Und ihr werdet ihm begegnen. Darauf freue ich mich. Ich wünsche mir, dass auch ihr und auch ich natürlich auch Menschen sind, die in diesem Bewusstsein leben, egal welche Schwierigkeiten auf uns zukommen, egal wie düster auch das Endzeitbild sein kann, dass am Ende Jesus wiederkommt. Wenn ich jetzt fragen würde, wer von euch hat in den letzten Wochen oder Monaten ganz bewusst mit diesem Gedanken als Christ gelebt? Jesus, ich will so leben, weil vielleicht kommst du morgen. Und ich möchte möglichst viel für dich erreicht haben. Ich möchte möglichst gewachsen sein im Glauben. Ich möchte möglichst dir entgegengehen als jemand, wo du sagst, wow, ich habe dich beobachtet. Du hast nur für mich gelebt. Und du hast mich erwartet. Und Paulus sagt, das ist so der Tenor der ganzen Thessalonicher Briefe, mitten in der Verfolgung, dass er sagt, liebe Gemeinde, das kommt, bevor Jesus kommt. Aber das Wichtigste ist, dass er kommt. Und ihr werdet dabei sein, nur ganz kurz und dann schließe ich. Schaut mal, was den Gläubigen versprochen ist. Folgen für die Gläubigen. Wie viele Bibelstellen, Bibelverse Apostel Paulus hier notiert, wo er sagt, ihr werdet in das Erbe hineingehen, ihr werdet gelobt werden, ihr werdet belohnt werden, ihr werdet in der ewigen Herrlichkeit sein. Es lohnt sich für Jesus da zu sein. Aber er verliert auch Worte über diejenigen, die nicht zu Jesus gehören. Einmal verliert er Worte in 2. Thessalonicher 2, Vers 8, über den Bösen, auch er wird bestraft werden. Und dann folgen für die Ungläubigen. Und er sagt, es tut mir leid, aber sie werden ewig verloren sein. Gott wird eure Verfolger bestrafen. Habt Geduld. Gott wird gerecht richten. Und wenn wir, das ist wirklich meine letzten Sätze jetzt, ist schon 10 nach, ich übertreibe immer, in allen Texten des Neuen Testamentes, die ich mir so angeschaut habe, die über das Kommen Jesu berichten, in allen Texten finden wir davor oder danach Hinweise, wachet, seid fertig, Jesus kommt. Ob es Thessalonicher Brief ist, ob es Römerbrief ist, ob es Matthäus Evangelium ist, selbst in anderen Briefen, auch in Jakobus gibt es Hinweise, auch in Petrusbrief. Immer da, wo die Aposteln über Jesus, über die Wiederkunft reden, sagen sie, wachet. Ja, wann Jesus kommt, wissen wir nicht. Auch das bespricht Apostel Paulus hier, aber er ruft die Gemeinde Jesu auf zur Wachsamkeit. Ich wünsche euch Gottes Segen, einfach diese zweite Missionsreise für euch vielleicht zu Hause noch zu verarbeiten, wie Apostel Paulus sensibel war, wie er weitergemacht hat, wie er die Gemeinde motiviert hat und am Ende ihnen gesagt hat, Jesus kommt bald wieder und lasst uns alles dran setzen, dass wir dabei sind. Gott segne euch. Wir werden dann morgen die dritte Missionsreise uns anschauen und da näher auf die eine eher etwas schlechtere Gemeinde eingehen und wie Paulus dann auch sehr viel leiden musste unter dieser Gemeinde.